Wir sind ja ein Biodiversitätsprojekt, also kein Klimaschutzprojekt, was ja heute mit Moorschutz sofort in Verbindung gebracht wird, sondern eigentlich ein Biodiversitätsprojekt. Das heißt, für uns steht im Vordergrund, dass wir Lebensräume erhalten und dass wir den Arten, die da vorkommen, einfach ihre Habitate entweder erhalten oder eben optimieren und die Situation verbessern. Wir haben im Allgäu und im Alpenvorland noch sehr schöne Moorgebiete, wo wirklich noch sehr viel intakt ist. Auch wenn drumherum sehr viel zerstört ist. Und das ist letztendlich jetzt ja auch mein Job, da anzugreifen.
Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Das Allgäu steht zumindest dem Klischee nach für grüne Wiesen, idyllische Bäche und vielfältige Berge. Was aber nicht so viele wissen, ist, dass es auch ein anderes, einzigartiges Naturerbe in unserer Region gibt, nämlich sehr viele Moore. Die Allgäuer Moorallianz setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, diese faszinierenden Lebensräume zu erhalten und wiederzubeleben. Warum Moore für Klima, Artenvielfalt und uns Menschen so wichtig sind und wie im Allgäu daran gearbeitet wird, sie zu schützen, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Simone Reiländer von der Allgäuer Moorallianz. Simone, herzlich willkommen im Bus. Wir haben es genau so getimt, dass es jetzt nicht mehr regnet.
Ja, das haben wir gut hingekriegt.
Ja, genau. Meine erste Frage an dich wäre, hast du eigentlich schon immer ein Faible für Moore gehabt oder wenigstens für Natur? Oder war das jetzt irgendwie so Jobbeschreibung gesehen und halt mal beworben?
Also ich war als Kind schon immer draußen unterwegs und viel draußen, aber als es dann soweit war, so nach der Schule, ich habe erst eine Lehre gemacht, hatte total die komplizierte Laufbahn, also so was die Schule angeht, habe dann erstmal eine Lehre gemacht und habe dann gedacht, nee, das ist mir alles zu unkreativ und so und Büro und das kann ich nicht bis an mein Lebensende. Und dann habe ich erstmal das Abi nachgeholt und so ganz kompliziert und bin dann aber eben in den Studiengang gerutscht, der mir total entgegenkam, Landschaftsplanung, Landschaftsökologie. Und da habe ich, also es ist sehr breit aufgestellt und da ist man, kann man in die klassische Planung gehen, in ein Planungsbüro, was ich dann noch gemacht habe nach dem Studium. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist es auch nicht, weil ich will ja nicht irgendwas reparieren oder grün antünchen am Schluss auf dem Planungstisch, was man erst zerstört hat oder kaputt gemacht hat. Wir haben da sehr viel in dem Planungsbüro, wo ich war, viel Straßenbauprojekte gehabt. Das war mir dann irgendwie ja auch nicht das, wo ich sein wollte. Ich wollte irgendwie auf die andere Seite, also irgendwie in Naturschutz oder halt in die Richtung gehen und habe dann da einfach tatsächlich einfach gekündigt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, so neben der Arbeit her mich irgendwo zu bewerben. Habe das auch versucht, hat ewig nicht geklappt. Und dann hatte ich tatsächlich auch sehr viel Glück. Also ich bin einfach mit viel Glück reingerutscht hier in die erste Personalausstattung der Regierung von Schwaben, die damals für Moorschutzprojekte oder Moorschutzmaßnahmen tatsächlich Geld in die Hand genommen hat, also das Land, der Freistaat hat das finanziert und die ersten Moorschutzleute eingestellt hat. Also ich habe einen Kollegen, unser jetziger Projektleiter, der im Oberallgäu das Gleiche gemacht hat wie ich im Ostallgäu. Und so bin ich 2008 dann irgendwie in den Moorschutz gerutscht und die Moore kennengelernt habe ich tatsächlich auch im Studium. Ich habe nämlich zum Ende vom Studium größere Reise gemacht nach Sibirien und war da dann tatsächlich in Landschaften, die gänzlich unberührt sind vom Menschen oder unbeeinflusst sind. Also große Flusslandschaften mit großen Umlagerungsstrecken oder Erdbebengebiete, die halt einfach, wo niemand wohnt und niemand zu Schaden kam, aber wo halt einfach die Natur eine gewisse Dynamik hat und die Ökosysteme so kennenzulernen, eben auch in dem Basyugan-Moor, das ist eins der weltweit am größten oder also das größte oder ausgedehnteste Moor mit mehreren hundert Quadrat Kilometern Fläche. Und das hat mich schon begeistert, weil wir waren da und sind da im Rahmen von einer Sommerschule, von einer Exkursion, auch in die Landschaft rein oder halt in dieses Moor rein und waren eigentlich auf der Karte betrachtet nur ganz am Rand. Aber sowas gibt es bei uns einfach nicht. Also es gibt bei uns nirgendwo mehr solche ausgedehnten großen Landschaften, Moorlandschaften. Und eigentlich war das so mein Moore, Wasser, das ganze Wasserthema, Dynamik in der Landschaft, irgendwas erhalten, wo irgendwo zumindest noch ein Funken Ursprung da ist, Ursprünglichkeit, wo der Mensch nicht war. Ist ja heute hier jetzt auch nicht überall an jeder Ecke noch ursprünglich, aber wir haben im Allgäu und im Alpenvorland noch sehr schöne Moorgebiete, wo wirklich noch sehr viel intakt ist. Auch wenn drumherum sehr viel zerstört ist und das ist letztendlich jetzt ja auch mein Job, da anzugreifen.
Eine perfekte Überleitung. Was ist dein Job?
Genau. Ja. Also ich arbeite jetzt in einem Naturschutzgroßprojekt. Die Allgäuer Moorallianz ist ein Chance-Natur-Projekt, ein Bundesprojekt oder bundesgefördertes Projekt mit Landesförderung auch. Davon gibt es ein paar in Deutschland, in verschiedenen Naturräumen. Und wir haben in 2009 sind wir gestartet, in der ersten Phase praktisch, in einer Projektphase, wo man hier nur Bestandsaufnahme macht und Inventur in den beiden Landkreisen Ober- und Ostallgäu. Und da hat man praktisch sondiert, wo, an welchen Stellen sind eben intakte Moorbereiche, wo ist das Renaturierungspotenzial richtig gut, weil die Voraussetzungen noch da sind, also einfach vom Wasserhaushalt her betrachtet oder eben von den Entwässerungseinrichtungen, die da stattgefunden haben. Und wo eher nicht, also wo sind Moore einfach so degradiert und so kaputt, dass man sie eigentlich kaum mehr in den naturnahen Zustand zurückbringen kann. Und genau diese Planungsphase war vorausgeschaltet und seit 2012 sind wir da in der Umsetzung, in der Projektumsetzung. Und unser Projekt wurde auch schon verlängert vor 3-4 Jahren. Seit Corona muss ich immer irgendwie die Jahre kurz irgendwie überlegen, wann was war. Aber es war, glaube ich, 21, wäre unser Projekt zu Ende gewesen nach 10 Jahren Laufzeit. Und jetzt haben wir eine Laufzeitverlängerung bis 2030 bekommen. Und ja, das zeigt so ein bisschen auch den Stellenwert auf Bundesebene, weil Naturschutz eigentlich Ländersache ist. Also eigentlich müssen die Länder erstmal finanzieren und Fördertöpfe aufmachen. Und der Bund kommt dann ins Spiel, wenn eben die Projekte irgendwie eine Artenausstattung haben oder Lebensräume haben, die von bundesweiter Bedeutung sind. Und so ist das mit unseren Mooren hier. Da ist die Welt zwar nicht mehr in Ordnung und nicht mehr heile, aber wir haben eben flächendeckend noch so viele Moore oder so eine enge Kette auch, also Trittsteinbiotope nennen wir das, wo Arten sich ausbreiten können oder eben auch wandern können, auch in die Höhenlagen, jetzt gerade unter Bedingungen des Klimawandels. Und wir haben eben sowohl bei Pflanzen und auch bei den Tieren eine sehr gute Ausstattung. Das klingt immer so ein bisschen technisch, aber halt es kommen noch sehr, sehr viele Tiere und Pflanzen hier vor, die im bundesweiten Vergleich gar nicht mehr vorkommen in Norddeutschland. Wenn die Kollegen aus dem Norden uns hier besuchen, dann rennen die alle mit dem Fotoapparat ganz wild durch die Gegend und sagen, oh, da wächst dies und da wächst das und hier haben wir den Falter oder Schmetterlinge und die Libelle. Und das zeigt schon, dass wir hier halt eine besondere Verantwortung haben im Allgäu auch. Und ja, mein Job dabei ist, um auf deine Frage zurückzukommen, muss die Kurve kriegen. Wir machen eigentlich alles so ein bisschen. Wir sind ein kommunaler Zweckverband. Das heißt, wir sind so ein bisschen, also in öffentliche Hand. Der Zweckverband besteht aus zwei Landkreisen, Ober- und Ostallgäu. Und wir verwalten uns sozusagen selber. Wir kriegen ja Fördergelder von Bund und Land. Wir müssen ganz trockene Verwaltungsarbeit machen. Aber vornehmlich ist unsere Aufgabe eben, Flächen zu kaufen, zu erwerben oder Flächen, die schon in öffentlicher Hand sind, zum Beispiel irgendeiner Gemeinde oder der Stadtmarkt Oberdorf zum Beispiel gehören oder den Staatsforsten. Bayerische Staatsforsten hat sehr große Anteile an Moorflächen oder Moorwäldern, dass wir die Flächen eben arrondieren und schauen, dass wir Einheiten zusammenbringen, die, auf denen wir dann auch renaturieren können oder was machen können, Maßnahmen umsetzen können. Und das ist oft gar nicht so leicht, weil wir hier also von der Grundstücksaufteilung her sehr klein parzelliert arbeiten. Das heißt, die Grundstücke oder die Torfstiche, die ehemaligen in so einem Moorgebiet, die sind sehr klein und es lauter so Handtuchstreifen. Und wenn man da jetzt 3, 4, 5 irgendwo gekriegt hat, dann liegen immer noch welche dazwischen, also so ein Flickerlteppich. Und jeder, genauso wie die Grundstücksabgrenzung ist, also diese Kleinparzelliertheit, ist eben auch die Entwässerungssituation. Die Leute haben früher eben ihre Torfstiche gehabt und jeder hat an irgendeinem Eck angefangen zu entwässern, dann hat einen Graben gezogen, dann hat den Torfstich angefangen. Irgendwann kam dann das Wasser, dann hat man an anderen Stellen weitergemacht. Das war also so dieser bäuerliche Handtorfstich. Und das ist wie Karies in der Landschaft. Das hat einfach Wunden hinterlassen, die manchmal gar nicht mehr zu reparieren sind und an manchen Stellen eben aber ganz gut. Und dafür brauchen aber wir die Flächen. Und wir müssen irgendwie daran kommen. Das heißt, wir treten in Verbindung mit Grundeigentümern, mit Landnutzern, auch mit Landwirten, mit Leuten, die im Wald ihren Wald bewirtschaften, weil oft auf den Mooren nach der Entwässerung einfach Wald hochgekommen ist oder auch angepflanzt wurde, und versuchen, die zu beraten oder eben ins Boot zu holen oder Flächen zu kaufen. Und dann geht es weiter, wenn wir eben Flächen haben, wo wir sagen, okay, die sind jetzt verfügbar, wir können da tatsächlich Maßnahmen umsetzen, die hydrologisch wirksam sind, also die das Moor einfach in ihrem Wasserhaushalt wieder stabilisieren. Planen wir, entweder machen wir es selber oder wenn es größere Flächen sind, vergeben wir das auch an Planungsbüros, die jetzt uns praktisch die Grundlagen schaffen, an welcher Stelle baut man einen Damm, wo läuft das Wasser hin, wie ist das Einzugsgebiet zu betrachten. Also wir müssen uns immer auf dem Landschaftsmaßstab eigentlich anschauen, wo kommt das Wasser her, wo läuft das Wasser hin. Wir dürfen auch nicht irgendwo einen Stöpsel reinmachen und dann säuft der Nachbar ab oder so. Das geht nicht. Das wird schon ganzheitlich betrachtet und abgegrenzt, und dort, wo wir eben dann Maßnahmen realisieren können, weil sie auch niemand Dritten beeinträchtigen, da machen wir dann Ausschreibungen, holen uns die Baufirmen, die geeignet sind. Das sind auch nicht so viele. Also das ist ein Feld, wo sich erst die letzten Jahre mehr tut, weil halt Moorschutz tatsächlich irgendwie gerade ganz aktuell ist auf allen Ebenen und auch in anderen, also nicht nur in unserem Projektgebiet, sondern auch darüber hinaus. Ja, und dann begleiten wir meistens, also die örtliche Baubetreuung machen wir selber, wir sind dann vor Ort draußen bei der Renaturierung. Ja, also diese ganze Bauabwicklung, der Herstellung des Wasserhaushalts oder auch im Grünland jetzt, im kleineren Maßstab, also Moorgrünland, wo man auf den ersten Blick vielleicht überhaupt nicht wahrnimmt, dass da ein Moor ist, weil da grüne Wiese drauf wächst, aber in Wirklichkeit darunter ein richtiges Torflager ist. Und wir bauen auf solchen Flächen, wenn wir sie kaufen können, tatsächlich dann auch die Drainagesysteme aus und bauen die zurück und vernässen die Flächen, was jetzt vielleicht Fragen aufwirft wegen der Bewirtschaftung. Wie kann man denn solche Flächen dann grundsätzlich danach noch pflegen oder bewirtschaften, oder will man die dann sich selber überlassen? Das sind so Fragestellungen, die wir in so einem Naturschutzprojekt durchexerzieren können, aber wir können es nicht oder wollen es auch gar nicht einfach so 1:1 jetzt irgendjemand überstülpen. Einem Landwirt kann man nicht sagen, du machst jetzt von heute auf morgen alle deine Flächen nass. Das geht nicht. Das muss natürlich betriebswirtschaftlich passen, und trotzdem haben wir eben die Möglichkeit, jetzt bei uns sowas mal auszuprobieren. Und das machen wir auch. Also wir haben zum Beispiel ein Beweidungsprojekt, ein großes, wo wir einfach solche ehemals Grünland genutzten Flächen wieder vernässt haben und jetzt aber großflächig mit einer extensiven Weide da drauf sind, mit einem Landwirt von hier, also einem regionalen Landwirt, der die Flächen bewirtschaftet, also als Pächter letztendlich. Genau. Ja, also das sind so Möglichkeiten, die wir haben. Wir versuchen auch auf bestimmte, oder das ist eigentlich so unser Hauptaspekt. Wir sind ja ein Biodiversitätsprojekt, also kein Klimaschutzprojekt, was ja heute mit Moorschutz sofort in Verbindung gebracht wird, sondern eigentlich ein Biodiversitätsprojekt. Das heißt, für uns steht im Vordergrund, dass wir Lebensräume erhalten und dass wir den Arten, die da vorkommen, einfach ihre Habitate entweder erhalten oder eben optimieren und die Situation verbessern. Das ist so das Ziel, das Hauptziel. Und ja, dann gehört zu unserer Arbeit die Öffentlichkeitsarbeit, sowas wie heute, oder Pressetermine. Natürlich wollen auch die Regionalpolitiker oder unsere Vorstände oder die Vorsitzende unseres Zweckverbands ist die Landrätin hier im Ostallgäu und die zweite Vorsitzende ist die Landrätin im Oberallgäu. Die wollen natürlich auch, dass wir zeigen, was wir tun und dass man ab und zu halt mal möglichst einen Termin hat, wo öffentlichkeitswirksam gezeigt wird, was so die Moorallianz eigentlich macht. Das ist auch ganz wichtig für die Akzeptanz draußen, weil wenn man das alles so unterm, ja, verdeckt, irgendwo intransparent macht, dann kommen irgendwann wilde Geschichten auf und man kriegt das dann so durch die Hintertür mit, was die Leute so denken, was wir tun, und das ist nicht richtig. Und dafür gehört eben auch, ja, Transparenz, Öffentlichkeitsarbeit dazu.
Jetzt hast du vorher schon diese Biodiversität angesprochen, auch ein relativ schweres Wort. Gibt es noch andere Gründe, warum jetzt Moore so außergewöhnlich schützenswert sind?
Ja, da gibt es eine ganze Latte. Also im Prinzip, ja, die Biodiversität ist jetzt der Aufhänger für unsere Projektförderung. Bevor wir durchgestartet sind mit unserem Projekt, also zu Beginn meiner Anstellung hier im Allgäu, war der Klimaschutz eigentlich oder die Anpassung an den Klimawandel so der Aufhänger. Und das ist auch in der Kommunikation nach außen jetzt politisch betrachtet. Wenn irgendwas in der Presse steht oder im Fernsehen kommt oder so, dann ist immer der Klimaschutz der Aufhänger. Die Moore sind dadurch, dass sie im Optimalzustand zumindest und der Wasserabschluss sind, also der Torf praktisch wassergesättigt ist, sind das Senken. Wir sprechen davon Senken. Die nehmen praktisch auch Nährstoff, vor allem eben Kohlenstoff, aus der Atmosphäre auf. Oder sie bestehen ja auch aus Pflanzenmasse, aus Biomasse, und die abstirbt, aber eben nicht verrottet und nicht im Sauerstoff zersetzt wird, sondern die dauerhaft eben konserviert wird in dem Moor. Deshalb die Senke. Und der Kohlenstoff, das ist wohl das Bedeutendste. Es gibt außerdem Kohlendioxid natürlich noch andere Gase, die in Zusammenhang stehen mit Moor, wie Lachgas oder Methan, was zum Beispiel entsteht, wenn Flächen überstaut sind, wenn große Wasserflächen ausgasen, also Sumpfgase entstehen, dann sind die auch klimaschädlich. Deshalb versucht man immer, den Wasserspiegel dahin zu bringen, dass, also im Optimalfall, dass das Wasser noch unter der wachsenden Oberfläche ist. Also wir stauen nirgendwo was ein und überfluten das komplett, sondern es sollte eigentlich so angepasst sein, dass wir ein optimales Verhältnis haben eben zu der Speicherfunktion, dass das Moor seine ökologischen Funktionen einfach wahrnehmen kann. Und auch eine Speicherfunktion ist eben der Wasserspeicher. Moore sind, oder der Torf besteht hauptsächlich bei uns, oder der Haupttorf bei uns ist ein kleines Moos, das Torfmoos, die Sphag nennen. Da gibt es ein paar verschiedene. Und die bestehen aus Leerzellen, also die haben so Zellen, mit denen sie wahnsinnig viel Wasser speichern können. Man sagt so, das 20- bis 30-fache von ihrem Trockengewicht können sie an Wasser aufnehmen und wirken deshalb wie ein Schwamm in der Landschaft. Man muss sich das vorstellen, eben wie so ein Autoschwamm, den man jetzt mal irgendwo hinlegt, wenn man da Wasser draufkippt, kann er wahnsinnig viel aufnehmen, wahnsinnig viel speichern, aber ganz langsam sickert das Wasser dann eben unten irgendwo raus und läuft auch irgendwo ab. So wäre jetzt der normale Zustand. Was aber der Mensch ja dann gemacht hat, war einfach den Schwamm aufzuschlitzen oder irgendwo anzuschneiden, und da haut das Wasser wahnsinnig schnell ab und fließt dann eben über Entwässerungsgräben in die Vorfluter oder in die Gewässer und führt da dann ja auch regelmäßig, wie wir wissen, überall zu Hochwasserspitzen, jetzt gerade bei den Starkregenereignissen, die man so hat, die letzten Jahre oder die zunehmen. Da ist das eine ganz wichtige Funktion. Wir können natürlich, oder ein Argument ist immer, wenn mal der Schwamm voll ist, dann kann es ja regnen und regnen und regnen und dann kann er nichts mehr aufnehmen. Aber es ist so, dass die Landschaft drumherum einfach so als Retentionsraum wirkt und das Wasser ganz langsam abläuft und die Spitzen, die Hochwasserspitzen, so trotzdem gepuffert werden können. Das ist, denke ich, auch so ein gesamtgesellschaftlich betrachtet eigentlich ein Mehrwert, den man hätte in unserer Landschaft, wenn man großflächiger das zulassen würde, dass solche natürlichen Retentionsräume einfach ihre Arbeit wieder tun. Dann müssten wir nicht irgendwie x Hochwasserpolder bauen und Rückhaltebecken, die technisch angelegt werden müssen, wo man auch wieder Grundstücke dafür braucht. Und so hätten wir das einfach als natürliche Leistung. Und ja, zu guter Letzt, also Artenvielfalt, eine schöne Landschaft gehört da ja dazu. Wir haben eben sehr bunte, sehr artenreiche Wiesen, die jetzt im Herbst vielleicht erstmal sehr braun daherkommen, oder diese spät gemähten Streuwiesen, die sind auf den ersten Blick vielleicht, ja, ich finde sie eigentlich immer schön, aber wenn man jetzt wir haben ja so eine Befragung gemacht auf der Festwoche und haben Leute gefragt, welches Foto ihnen besser gefällt. Da war halt die quietschgrüne Wiese mit den Bergen im Hintergrund und mit Löwenzahn drauf im Frühjahr und dann halt eine Streuwiese, wo aber halt über 100 Arten drauf blühen, die aber so ein bisschen ungepflegt und gruschtig daherkommt. Und natürlich haben die meisten gesagt, ja, so muss das ausschauen, grün und gelb und weiß noch in den Bergen und also die klassische Vorstellung von einer gepflegten Landschaft. Und das ist halt genau das, was man im Naturschutz eigentlich überhaupt nicht brauchen kann.
Jetzt hast du vorher ja auch schon angedeutet, dass wenn Experten aus dem Norden herkommen, die dann gleich ein Fotoapparat zücken, weil sie so begeistert sind, wie viel hier noch lebt. Gibt es im Allgäu eigentlich irgendwie so ein paar Moore, wo die irgendwie eine Besonderheit für dich haben oder auch vielleicht sogar für den Besucher, der das sogar auch sehen kann?
Natürlich sind wir da jetzt, also wir Moosdapper, wie man es manchmal liebevoll nennt, wir sind da natürlich ein bisschen privilegiert, weil wir kommen in Moore oder in Gebiete, wo wir jetzt eigentlich keine Besucher haben und wo es vielleicht auch keinen Weg gibt und man das eigentlich auch nicht will, weil das einfach ungestörte, unzerschnittene Gebiete sind, die wir auch der Natur und den Bewohnern, die da vorkommen, überlassen wollen. Aber es gibt tatsächlich, oder das ist uns auch wichtig, dass es das gibt, auch Gebiete, wo man als Besucher hingehen kann, die man sich anschauen kann und dort eben Moor ein bisschen erleben, weil es ist ja wirklich so ein bisschen, als wenn man jetzt die Allgäuer fragt, ja, kennst du ein Moor? Wenn man es nicht wirklich um die Haustür hat oder als Kind vielleicht, also die älteren Leute, als Kind da noch drin war beim Torfstechen oder so, dann sagen viele ja, keine Ahnung, wo ist denn hier Moor? Und eigentlich haben wir es wirklich an jeder Ecke. Man sieht es von außen erstmal nicht, weil meistens irgendwie Wald drumherum ist oder die Moore auch bewaldet sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man halt auch irgendwo die Tür öffnet und sagt, wir möchten den Menschen ermöglichen, Moor zu erleben oder sich das anzuschauen. Und wir hatten zu Beginn unseres Projekts auch noch ein parallel laufendes Teilprojekt, also so eine ländliche Entwicklungsphase. Da gab es extra Fördergelder für da haben wir zum Beispiel unsere Moorführer ausgebildet oder ein Förderprogramm aufgelegt, 50 Höfe. Das gibt's leider nicht mehr, das wurde nicht verstetigt. Aber wir haben in der Zeit auch mit ein paar Gemeinden zusammen Moorgebiete, die schon erschlossen waren oder wo einfach Infrastruktur da war, ausgestattet mit Infostellen, wo man einfach schöne Runden laufen kann und sich informieren kann oder an der einen oder anderen Stelle halt wirklich darauf hingewiesen wird, schau doch mal genauer hin. Weil ja, das ist sowas, was für uns, also in meinem Berufsfeld jetzt ganz normal ist, dass man in freier Natur draußen, wenn man sich bewegt, dass wir eine andere Aufmerksamkeit den Dingen schenken und einfach genauer hingucken. Aber den Menschen, die das so jetzt nicht beruflich machen oder in der heutigen Zeit, hat man das Gefühl, dass mehr und mehr das verlernt wird, in der Natur draußen mal genauer hinzugucken oder einfach mal still zu sein, mal zu horchen, mal zu riechen, einfach die Sinne wieder anzustrengen. Und manche brauchen eben dann auch ein Schild, wo das draufsteht, dass man hier an der Stelle vielleicht oder an einer anderen Stelle irgendwas machen kann. Oder einfach mal da sitzt und sich beeindrucken lässt von den Faltern, die vorbeifliegen oder mal lauscht auf die Heuschrecken, die da sitzen oder so. Und ein Lieblingsgebiet an sich, also ich habe schon meine Lieblingsstellen, die aber jetzt sind meine geheimen Lieblingsstellen sind, die jetzt auch nicht wirklich öffentlich sind, aber es gibt natürlich sehr schöne Gebiete, wie jetzt zum Beispiel am Elbsee oder in Fronten des Bergamos, hat eine sehr schöne Runde, wo man sehr viel erleben kann, mit vom wirklich aus so einem Querschnitt von Gewässer über, wo der Biber lebt, der Biber sich auch ziemlich austobt, über die Streuwiesen, also die Nass- und Streuwiesen, wo sehr viele Arten vorkommen, bis hin halt dann zum Moorwald oder die Birken, die da drinnen stehen, die halt dann irgendwie nochmal ein ganz anderes Landschaftsbild machen. wir sitzen ja heute in der Nähe, oder halt hier in Markt Oberdorf, ist in der Nähe von dem Dümpfelmoos bei Geisenried. Das ist jetzt so ein Gebiet, wo eben auch schon ein Weg durchgeht, wo man ganz schöne kleine Spaziergangsrunden laufen kann. Ein bisschen ab vom Schuss, also ich habe vorhin das Elbsee-Gebiet genannt, das ist so ein Naherholungsgebiet bei uns, das aber sehr überlaufen ist. Und wenn man da die Runde läuft, dann, oder wenn ich da draußen bin, dann merke ich schon, dass die Leute doch daherkommen, so ein bisschen gehetzt, weil sie halt einfach so marschieren und unterwegs sind und dann doch das Moor nicht so richtig wahrnehmen oder nicht so richtig mitkriegen, dass sie da, was sie da eigentlich so am Rand alles sehen könnten. Und von daher würde ich eher in die kleinen Moore gehen. Also in Stötten zum Beispiel gibt es einen ganz schönen Moorerlebnispfad, den die Gemeinde selber angelegt hat. Der ist zwar in Jahre gekommen, aber trotzdem noch sehenswert, oder einfach kann man einen schönen Spaziergang machen und mal einfach links und rechts genauer gucken und vielleicht auch das eine oder andere Infoschild lesen. Genau, also gibt einen Haufen solche Gebiete, man findet die auch bei uns auf der Homepage, die wir ausgestattet haben, das sind die Moorwelten. Über unsere Webseite sind die verlinkt. Und darüber hinaus gibt es einige Moorgebiete, die von den Kommunen, von den Gemeinden selber irgendwie ausgestattet wurden. Das sind halt dann einfach auf Bänke oder schöne Schaukeln, wo man dann wirklich sich aufhalten mag, oder auch für die Kinder irgendwie ein bisschen Spiel im Moor möglich ist. Und ja, da würde ich jeden eigentlich auffordern, dass er da sich mal Zeit nimmt und wirklich ein bisschen bewusst durch die Landschaft geht.
Mhm. Meinst du, dass es reicht, wenn man einfach auf eigene Faust mal durchwandert und sich die Infostände anschaut, oder würdest du auch eine geführte Tour empfehlen? Ja, schwierige Frage natürlich.
Also nein, beides gut. Also ich denke ja immer, der Mensch kann das, wenn er sich drauf einlässt, aber mal sein Handy wegpacken und wirklich selber sagen, ich gehe raus. Jetzt ist ja, im Wald kennt man dieses Phänomen. Wald hat so auf jeden einen ganz positiven, also wenn man das Wort Wald allein schon hört, dann assoziiert man da damit einfach Ruhe, frische Luft, Schatten im Sommer, wenn es heiß ist und so. Solche Sachen, die Menschen gehen gerne in den Wald, wenn man sich da wohlfühlt. Und eigentlich sollte das Moor so ein bisschen historisch bedingt vielleicht so ein bisschen negativen Touch, wenn man mal denkt, ja, da ist es nass und da sind Mücken oder irgendwelches Ungeziefer oder stecken Leichen im Moor. Oder genau, ich finde da nicht mehr raus oder so. Und das ist ja heute nicht so. Für mich ist im Moor eigentlich immer so ein bisschen, da bleibt die Zeit stehen. Da geht man rein oder man ist irgendwo in so einem Gebiet. Natürlich kann man einfach mal loslaufen, auf dem Weg bleiben möglichst, aber halt einfach, wo es ein und dann halt mal abschalten, entschleunigen und sich das selber anschauen. Und ich muss auch nicht irgendwo jetzt eine Fachinformation haben oder irgendein Begleitheft oder so. Aber manchmal ist es auch ganz hilfreich. Also es gibt so Medien, wo man einfach auch sehr viel lernen kann. Jetzt gerade eben zu diesem Klimaschutzthema oder zu den Arten. Nicht jeder kennt diese ganzen Arten, die da vorkommen. Und wenn da an der einen oder anderen Stelle dann mal darauf hingewiesen wird, dass hier spezielle Falter vorkommen, zum Beispiel, die wiederum ganz eng gebunden sind an irgendeine Pflanze, an eine Wirtspflanze oder an eine Pflanze, wo dann halt die Raupen dran fressen, wie zum Beispiel der Hochmoorgelbling. Das ist so ein Schmetterling, der frisst wirklich die Raupe nur an der Rauschbeere, und die Rauschbeere kommt so am Moorrand oder um die Moore rum vor. Die Rauschbeere selber verwechseln die meisten Menschen oder viele mit, ist mir unbegreiflich, wie man das kann, aber es geht, dass man die verwechselt mit der Heidelbeere, und sieht sehr ähnlich aus, aber doch irgendwie anders. Und das ist jetzt so eine, wenn man das versteht oder wenn man sieht, wie komplex das alles ist und dass sehr viele Pflanzen und Tiere ja auch so eine Symbiose eingehen, und wenn das eine fehlt, das andere nicht existieren kann, wenn man solche Geschichten kennt oder liest eben irgendwo, dann weckt es ja nicht nur Emotionen, sondern man hat dann mehr Verständnis für sowas, dass man sagt, okay, hier muss man vielleicht, das wächst jetzt alles zu, weil es zu trocken ist, weil man nicht wieder vernässen kann. Und das Verbuschen oder Bewalden von so einer Fläche hat zur Folge, dass halt die Arten verloren gehen. Und wenn man das sich so bewusst macht vor Ort draußen oder eben irgendwo mal tatsächlich auch sowas liest und das dann verstehen kann, wenn man es eben auch vor Ort draußen irgendwo wahrnimmt, dann hat man eine ganz andere Haltung dazu. Und das ist schon sehr wichtig im Naturschutz allgemein, dass halt die Menschen sensibilisiert werden, dass sie wieder aufmerksamer werden, ein bisschen mehr nachfragen, aber sich Zeit nehmen, irgendwas zu verstehen und nicht nur irgendwie pauschal urteilen oder sagen, ja, mei, was sehe ich da groß oder so.
Ja. Gibt es was, was du dir für die Zukunft der Allgäuer Moore wünschen würdest?
Oh ja, da gibt es schon viel. Also wir sind ja schon auch ein bisschen gehetzt immer, weil wir als Projektmitarbeitende allesamt ja erstens schon mal gar keinen festen Job haben. Mhm. Zu mir sagt man ja immer, ja, du bist ja Beamtin, das stimmt mal überhaupt gar nicht. Wir arbeiten zwar im öffentlichen Dienst, aber wir sind alle befristet. Und wenn das Projekt vorbei ist, also das Projekt an sich wird irgendwann eine, was die Förderung anbelangt, ein Ende haben. Und darüber hinaus hoffen wir schon oder versuchen wir auch die Weichen so zu stellen, dass die Moorallianz an sich, die ist ja jetzt dann doch bald, ja, noch nicht 20 Jahre, aber wir gehen drauf zu und wenn das Projekt zu Ende ist, haben wir die 20 überschritten, so lang gibt und doch ein gewisser Bekanntheitsgrad auch da ist, dass wir da letztendlich auch weiter existieren, wie auch immer, als Zweckverband, als Stiftung, als irgendeine Institution da ist, eine Anlaufstelle, weil das ist schon was Besonderes, was ich gemerkt habe. Im Naturschutz ist alles immer sehr kurz getaktet. Man hat Fördergelder für 3 Jahre oder 4 Jahre oder so und dann sind erstmal die Leute wieder weg, also das Personal oder das Projekt endet und es kommt ein neues Projekt und jemand Neues macht weiter. Man fängt irgendwie immer so ein bisschen von vorne an und wenn man länger da ist, wir sind jetzt doch schon ziemlich lang da, dann lernt man Leute kennen, die hier leben, die hier arbeiten, die Flächen nutzen, bewirtschaften. Man kennt sich, man hat irgendwie eine Vertrauensbasis, mehr oder weniger. Also je nachdem, wie man miteinander, was man für Kontaktpunkte hat. Und wir sind mittlerweile eben auch so eine Anlaufstelle, dass man uns wirklich anrufen kann im Projektbüro, einfach mal was nachfragen oder auch irgendwas berichten. Wir haben das und das gesehen, ist das normal? Oder ich habe da eine Frage, ich würde gern, ja, und es wird ja auch immer mehr nachgefragt, eben geführt irgendwo ins Moor zu gehen. Das heißt, das ist auch ein Wunsch von mir oder was, was wir versuchen zu realisieren. Wir haben Moorführer, noch eine gute Handvoll, die aktiv ist. Die sind jetzt viele von denen tatsächlich auch schon im Rentenalter angekommen und da bröckelt es ein bisschen. Das heißt, man kann bei uns auf Moor, oder nicht bei uns, sondern direkt bei den Moorführern, die findet man auf unserer Webseite, kann man auch Moorführungen buchen oder auch mal einen Kindergeburtstag im Moor feiern zum Beispiel oder solche Sachen. Das geht dann vielleicht auch nicht ganz kostenlos, aber ein Kinobesuch kostet auch was und letztendlich ist das auch ein Weg, sich sowas Besonderes mal zu eröffnen. Und unser Wunsch jetzt im Projektbüro oder unser Versuch war einfach, mehr Moorführer auszubilden oder fortzubilden. Wir können das über unser Förderprojekt leider nicht machen. Und ja, das wäre sowas, was man sich vorstellen kann, dass halt Leute sich dafür begeistern und sagen, okay, ich bilde mich da auch irgendwie fort und werde da sattelfest in den Themen, lerne ein paar Arten kennen und so. Arten, also ich bin jetzt auch niemand, der wirklich jedes Pflänzchen und jedes Tier, was da kreucht und fleucht, kennt. Bin keine Biologin. Meine Kollegin und mein Kollege sind Biologen. Aber auch die haben, wir lernen auch alle immer wieder was Neues. Und das ist aber so in unserer Gesellschaft auch so total verloren gegangen, dass die Kinder schon oft nicht mehr die heimischen Vögel oder so können oder die Bäume, die hier wachsen. Das sind so ganz banale Sachen. Und ich glaube, das wäre was, was ich mir wünschen würde, dass man tatsächlich mehr die Augen aufmacht, mehr Verständnis hat, sich mehr erklären lässt, also sich auch Zeit nimmt, mal sowas, dass das durchsickert und man sich vielleicht überlegt, okay, ich könnte da ja einen Beitrag leisten, zum Beispiel, indem ich versuche, wenn ich jetzt Flächeneigentümer bin, entweder so Flächen bereitzustellen für Moorschutzmaßnahmen oder eben auch meine Bewirtschaftung anpasse, auf Flächen, die jetzt vielleicht noch artenreich sind, die aber leiden unter dem Nutzungsdruck. Und dass man halt einfach ins Gespräch geht. Das, also so die Gesprächskultur, miteinander reden und eine Lösung suchen. Nicht immer, ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken, grün und nicht grün, sondern einfach schauen, wie kann ich denn egal welche politische Couleur oder so, wie kann ich da einen Beitrag leisten? Weil Klimaschutz und Artenschutz geht uns alle an. Wir haben alle irgendwie zu kämpfen und auch zu leiden unter den Folgen vom Klimawandel. Und jede oder viele Menschen, die meisten hoffentlich, spüren das, dass sich da was tut. Und ja, Augen öffnen und offen sein für Neues. Zum Beispiel oft torffreie Erden, das ist so ein Stichpunkt, kann man vielleicht noch bringen. Die meisten Leute haben irgendwelche Balkonkästen zumindest oder in irgendeinem Garten, dass man sich bewusst macht, torffreie Erde, das ist was, was man heutzutage eigentlich nicht mehr nutzen sollte. Und trotzdem ist es billiger und trotzdem geht man in den Markt und schaut und guckt und denkt, naja, rundum sorglos, ich kaufe die Erde, wo schon alles drin ist, was ich brauche und beschäftige mich nicht mit Kompost oder mit selber irgendwie eine Erde zumischen für meinen Bedarf oder so. Das sind so Themen, man sollte irgendwie mehr ins Tun kommen und mehr Verständnis haben. Das wäre so mein Wunsch für die Moore. Genau. Oder meine Wünsche, es waren jetzt mehr.
Ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Abschluss. Simone, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich sage auch Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
Und dein Muss. Schön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Thema Natur interessiert, empfehle ich euch die Folgen mit Denise Klein vom Naturpark Nagelflugkette über ihre Arbeit als Rangerin, mit dem Wildbiologen Henning Wehrt darüber, wie Naturschutz im Allgäu funktionieren kann, oder ganz aktuell mit Tom Hennemann, dem Naturkümmerer aus Füssen, darüber, wie man Natur bewusst erlebt. Alle Folgen findet ihr auf allgäu.de/podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne einen Kommentar auf Spotify oder iTunes oder erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.